Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. In unserer Reihe zum Deutschlandfunk-Denkfabrik-Thema fragen wir heute nach der wehrhaften Demokratie und der postmigrantischen Gesellschaft. Wir haben im Gespräch mit Verfassungs- oder Europarechtlern in dieser Reihe nämlich immer wieder gehört, dass wir die Subjekte einer wehrhaften Demokratie sind. Jedes Mitglied dieser Gesellschaft ist demnach aufgerufen, die Demokratie, ihre Werte, ihre Stärken nicht nur mit Leben zu füllen, sondern sie, falls nötig, eben auch zu verteidigen gegen ihre Feinde. Und damit ist ausgesprochenermaßen erstmal nichts Soldatisches gemeint. Aber wer ist dieses Wir? Das sind ganz schön viele verschiedene Gruppen und ein ganz schön großer Teil davon ist nicht das, was man als Urdeutsch oder Biodeutsch bezeichnet, also seit Generationen in diesem Land verwurzelt, Weiß und Müller-Meyer oder Schmitz heißend. Wir versuchen mal herauszufinden, was es für die wehrhafte Demokratie bedeutet, wenn man sie aus der Perspektive der postmigrantischen Gesellschaft betrachtet. Und wir tun das mit der Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der HU Berlin und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Wir sprechen und zeichnen das Gespräch auf über große räumliche Distanz, denn Naika Furutan ist für einen Forschungsaufenthalt gerade in den USA an der Georgetown University in Washington DC. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Furutan.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind ja ganz wesentlich an der Etablierung des Forschungsfelds postmigrantische Gesellschaft beteiligt gewesen. Was ist vielleicht in aller Kürze Ihre Definition des Postmigrantischen?
In der Tat ist das Feld des Postmigrantischen sehr breit. Es ist in der Kulturlandschaft gestartet. Geprägt ist der Begriff von der Intendantin des Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. Und dabei geht es in dem Begriff des Postmigrantischen vor allen Dingen darum, Gesellschaftszusammenhänge zu beschreiben, die sich nach der Migration verändern, durch die Migration verändern und in Bezug zur Migration verändern. Wir befinden uns gerade in einem Gesellschaftszusammenhang, der sich extrem stark rund um das Themenfeld Migration neu gruppiert. Und diese Neugruppierungen, diese Aushandlungen, die in solchen Momenten entstehen, über Rechte, Positionen, aber auch über Repräsentationen und Privilegien, alles das wird in diesem Feld postmigrantische Gesellschaft untersucht.
Also ich habe über das Postmigrantische gelernt, dass es erstens eine Generation meinen kann, also zum Beispiel die Enkelgeneration der früher Gastarbeiter genannten Migranten aus der Türkei oder Griechenland, und dass es aber diese Perspektive selbst auch meint und dass es zum Beispiel gut dafür ist, die althergebrachten Klischees vom Deutschen oder vom Deutschsein, die ja tatsächlich heute für niemanden mehr stimmen, also Würstel, Sauerkraut oder Schuhplattler, tatsächlich zu revidieren und durch was anderes zu ersetzen.
Tatsächlich ist es so, die deutsche Gesellschaft hat sich natürlich stark pluralisiert. Wir wissen, dass wir uns in einem Gesellschaftszusammenhang befinden, der sich durch Migration stark verändert hat. Im Moment, wenn wir uns die aktuellsten Zahlen anschauen, gehen wir von knapp 28% Menschen mit Migrationshintergrund aus. Aber selbst diese Zahlen, die wir haben, diese 28%, sind gemessen worden, bevor wir diese hohe nochmal Einwanderung aus der Ukraine haben. Das heißt, Stand jetzt, wenn ich mit Ihnen spreche, wäre es wahrscheinlich nicht gelogen, wenn ich sage, 30% der Bevölkerung haben heute einen Migrationshintergrund in Deutschland. Und wenn wir das auch noch weiter beziffern und ein bisschen reinzoomen in Kinder und Jugendliche, dann können wir bald sagen, bei den unter 10-Jährigen wird es schon jede zweite Person sein. Wir befinden uns also in einem Zeitraum, in dem relativ absehbar bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Mehrheiten- und Minderheitenverhältnisse sich zumindest im jugendlichen Segment verändern. Das, was wir früher als zugezogen, nicht deutsch, Minderheit, Eingewanderte, Migrantin, wie auch immer bezeichnet haben, das wird innerhalb dieses Jahrzehnts, wahrscheinlich bis zum Ende dieses Jahrzehnts, die Mehrheit stellen. Das bedeutet natürlich, dass wir in diesem Jahrzehnt schon stark darüber verhandeln werden, was bedeutet dann das Deutschsein? Was hat das für Folgen für die nationale Identität? Was hat es für Folgen für die Demokratie, wenn ein großer Teil dieser Menschen, die als Migrantin oder ihre Nachkommen gesehen werden, nicht repräsentiert sind, entsprechend ihrer Bevölkerungsgröße in den politischen Parteien oder in Elitenpositionen oder wenn sie konstant weniger Geld verdienen, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden, etc. etc. Was bedeutet das? Auch das untersucht die postmigrantische Gesellschaft.
Dann lassen Sie uns zum Begriff der wehrhaften Demokratie kommen, also zur Frage, was oder wer hält diese plurale Demokratie, diese offene Gesellschaft zusammen? Wer soll sie verteidigen? Wie kann sie wehrhaft sein? Was wäre unter dem Gesichtspunkt der postmigrantischen Gesellschaft Ihre Antwort?
Ja, wehrhafte Demokratie, wenn wir das hören, dann haben die meisten Leute wahrscheinlich als erstes Soldaten im Kopf und als zweites den Verfassungsschutz. Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass die Demokratie in den letzten Jahren vulnerabel geworden ist und angreifbar von eigentlich Nicht-Personengruppen. Also durch die Manipulation von Daten oder durch Plattformen, die zum Beispiel Informationen über Bürgerinnen abgreifen, ohne dass man es merkt, sie dann verarbeiten und damit Politik machen. Das heißt, die Wehrhaftigkeit verlagert sich wahrscheinlich auch ins Technologische hinein. Dann kann man aber auch den nächsten Punkt aufmachen und sagen, Demokratien können auch angegriffen werden dadurch, dass das Vertrauen in sie stirbt oder abstirbt oder zurückgeht einfach. Und ein großer Moment, um Vertrauen herzustellen, wird über Repräsentation sein. Personen vertrauen demokratischen Gefügen, indem sie sich darin wiederfinden, sich, ihre Meinung, ihre Position oder zumindest den Eindruck haben, sie können ihre Position delegieren an jemanden, der sie dann für sie selbst in den Bundestag trägt oder in andere Gremien und Organe. Und wenn das zu großen Teilen nicht gegeben ist, und ich komme jetzt hier tatsächlich nochmal auf den Bezug migrantische Population, also wenn es bei Migrantinnen eine geringere Repräsentation gibt, dann wird auch hier das Vertrauen in die Demokratie zumindest angreifbar.
Ich habe Ihre Statistik von eben noch im Kopf, Naika Furutan. Und natürlich, wie Sie auch gerade ausführen, da geht es um Teilhabe. Ist die in Ihren Augen viel zu wenig hergestellt mit der postmigrantischen Gesellschaft?
Ja, Sie haben ja eben selber schon erwähnt, dass dieses Postmigrantische nicht nur Personen meint. Postmigrantisch meint auch eine Perspektive, also eine ganze Gesellschaftsordnung, die sich verändert, dadurch, dass diese Migrantinnen und ihre Nachkommen eben hier sind als NachbarInnen, als KollegInnen, als ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen, was auch immer, als politische Subjekte, die eben auch die Frage nach Teilhabe neu stellen, die Frage von Abwertung, von Rassismus in den Raum spielen, aber gleichzeitig auch immer wieder die große Frage von Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit ins Bewusstsein rücken. Das heißt, das Postmigrantische erlaubt, über diese Migration als Chiffre andere Fragen von Ungleichheit in der Gesellschaft mitzuadressieren. Und wenn wir uns die Statistik tatsächlich ansehen und die Frage von fehlender Repräsentation stellen, dann kommen wir auch von der Frage des migrantischen und der fehlenden migrantischen Repräsentation wieder auch auf andere Repräsentationsfaktoren. Wir haben zum Beispiel am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung mal eine Vergleichsanalyse zwischen Migrantinnen und Ostdeutschen gemacht und dort auch die Repräsentationsfrage gestellt. Also diese Neuaushandlung von Positionen und Privilegien, das ist das, was uns in diesem Jahrzehnt alle sehr stark vorantreibt. Ich betrachte das natürlich vor allen Dingen aus der Brille der Migrationsforschung, aber ich könnte es auch nahtlos anschließen an andere Ungleichheitsfragen unserer Zeit.
Das ist Ihr Job als Sozialwissenschaftlerin. Ich möchte es mal noch ein bisschen konkreter an Zahlen entlang machen. Wenn mehr als ein Drittel aller Kinder an deutschen Grundschulen einen Migrationshintergrund haben, aber nur ein paar wenige Prozent der LehrerInnen diesen Migrationshintergrund haben, wenn im Journalismus, in der Politik, in Vorständen von Stiftungen die Lage sozusagen im geringsten Prozentbereich sich bewegt, was Sie ja schon gesagt haben, was man Repräsentationslücken nennt, gefährdet das die wehrhafte Demokratie? Und wenn ja, wie gefährdet es die wehrhafte Demokratie?
Ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Bei der letzten Bundestagswahl waren knapp 8 Millionen Menschen mit migrantischen Biografien und deutschem Pass wahlberechtigt. Ja. Mhm. Das sind fast 13% der Wählenden gewesen. Das ist durchaus eine hohe Zahl, 13%. Gleichzeitig ist es aber so, es sind nur sehr wenige Abgeordnete im Bundestag mit Migrationsbiografien präsent. Also ich habe eben gesagt, wir rechnen im Moment von knapp 30% Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Schauen Sie mal in den Bundestag, da sind es ungefähr 11%. Das heißt, da ist schon mal deutlich eine Lücke von ungefähr 20%, die man durchaus schließen könnte. Denn warum sollten diese Menschen nicht in den Parteien Positionen haben, um auch für die Gruppe mit Migrationshintergrund zu sprechen? Noch weiter ist es, wenn wir uns diesen Unterschied anschauen zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung. Das ist in Deutschland auch im internationalen Vergleich besonders hoch. Hier bei uns in Deutschland dürfen ungefähr 70 Millionen Menschen wählen, weil wir dieses Wahlrecht in dem Falle noch nicht genügend ausgeweitet haben. Bei Berlin haben wir es ganz deutlich erkannt. Da durften in den Innenbezirken Berlins knapp ein Viertel der Bevölkerung gar nicht ihre Stimme abgeben, obwohl sie da leben, Steuern zahlen, sich als Berlinerinnen sehen, die Stadt mitgestalten, durften sie am Ende ihre Stimme nicht abgeben. Und am Ende haben wir ein Wahlverhältnis gehabt, wo ganz stark die Außenbezirke bestimmt haben darüber, wie Berlin jetzt regiert wird, während die Innenbezirke Berlin auch sehr stark ihre Dynamik, ihr Image oder auch eben diesen Marker Berlin geben. Also die Frage ist dann natürlich, ob die Menschen sich ab irgendeinem Moment zurückziehen, weil sie denken, meine Stimme zählt hier sowieso nicht, ich kann hier nicht partizipieren, das ist nicht gut für die Demokratie. Oder ob sie möglicherweise, und das kann ich jetzt vielleicht unter einer neuen Formulierung von wehrhaft lesen, ob sie sich wehren, indem sie neue Organisationen, neue Proteste, indem sie neue Bewegungen gründen. Das würde ja sehr stark auch ins Sinnbild einer dynamischen Demokratie passen. Oder ob sie sich möglicherweise radikalisieren und die Demokratie angreifen. Das sind alles Möglichkeiten, die aus mangelnder Repräsentation entstehen können. Es kann auch eben tatsächlich passieren, dass es zu Apathie, Rückzug oder möglicherweise Auswanderung kommt. Und in dem Falle hätten wir tatsächlich auch für das aktuelle demokratische Gefüge ein großes Problem. Denn im Moment ist uns allen klar, Auswanderung ist ebenfalls ein Faktor, der für den deutschen Standort ein großes Problem darstellt.
Also ich verstehe richtig, dass bestimmte Stimmen, bestimmte Positionen auch strukturell zu wenig gehört werden in dieser Gesellschaft. Jetzt mache ich es mal ganz konkret. Stichwort Deutsch sein, da gehören ja immer zwei dazu. Und die Doppelpassfrage wird von ganz vielen Migrantinnen und Migranten so beantwortet, dass sie eben nicht Deutsche werden wollen. Was kann man tun?
Wir haben ja im Moment schon länger die Frage nach der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Da passiert ja auch politisch einiges. Es ist aber tatsächlich so, dass im Moment die bürokratischen Hürden so stark sind, dass wir so eine Art Bottleneck haben, so einen Flaschenhals, wo die ganzen Bewerbungen um die Staatsangehörigkeit nicht schnell genug bearbeitet werden können, teilweise sehr, sehr lange liegen. Die Frage nach der doppelten Staatsangehörigkeit ist eine, die seit Jahrzehnten diskutiert wurde, die aber auch schon im letzten Bundestag geregelt wurde, so dass es möglich ist, beide Staatsangehörigkeiten zu haben. Und wie wir ja wissen, wie die Diskussion in den letzten Monaten war, geht es nochmal darum, ob man den Zugang zur Staatsangehörigkeit erleichtert und die Jahre dafür ein wenig verkürzt. Also die Debatten sind gerade so mitten im Gange. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass die Zahlen darauf hindeuten, dass die Menschen diese Staatsangehörigkeit nicht wollen. Sie möchten gerne die zweite Staatsangehörigkeit mitbehalten. Das ist das, was gerade diskutiert wird.
Was wäre denn, Frau Vorotan, eine produktive Möglichkeit, um diese Repräsentanz zu erhöhen?
Eine Möglichkeit, Repräsentationslücken tatsächlich zu beheben, wäre natürlich selber eine postmigrantische Partei zu gründen Und postmigrantisch wäre in dem Fall das Wort dafür, dass sich in dieser Partei nicht nur Migrantinnen wiedergespiegelt sehen, sondern auch jene, für die die Ideen einer pluralen Gesellschaft weiterreichen, die eben die Pluralität auch mit Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Antirassismus stärker im Parteienwillen repräsentiert sehen wollen. Und hier tut sich gerade eine Lücke auf, weil viele mit den Kompromissen, die die Regierungsparteien, die Ampel eingehen müssen, nicht zufrieden sind und glauben, dass progressive Faktoren stärker und radikaler eingespielt werden müssten. Hier könnte eine postmigrantische Partei eine Lücke füllen.
Weil Sie gerade den Rückzug, den möglichen, angesprochen haben, auch möglicherweise einen Rückzug in Gewalt, muss ich ein Thema ansprechen, das hier in Deutschland viele Emotionen ausgelöst hat. Es geht um die erschreckenden Szenen mit Gewalt gegen Polizeibeamte und sogar Feuerwehrleute in der letzten Silvesternacht in Berlin. Ausschreitungen in Neukölln, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund zugeschrieben wurden. Kann die Demokratie in Ihren Augen auch durch zu wenig Wehrhaftigkeit deutscher Institutionen bedroht sein?
Ja, also die Silvesternacht wurde ja sehr stark diskutiert und die Frage danach, ob Verfahren eingeleitet werden, sobald Sicherheitskräfte angegriffen werden, glaube ich, die geringste, die geklärt werden musste, da sind sich wahrscheinlich alle Menschen einig, dass das passiert. Aber in den letzten Jahren wurde ja immer wieder darüber diskutiert, ob der Respekt gegenüber Polizisten, Polizistinnen, anderen Sicherheitskräften sinkt. Gleichzeitig wurde parallel auch sehr viel darüber diskutiert, dass innerhalb gerade der Sicherheitsorgane rechte oder sogar verfassungsfeindliche Positionen sehr viel stärker präsent sind, als es eigentlich der Fall sein dürfte für eine wehrhafte Demokratie. Immerhin sind das ja gerade konkret die Personen, die die Demokratie verteidigen sollen. Und in den letzten Jahren ist bis in die Elitenstrukturen der Sicherheitskräfte darüber diskutiert worden. KSK, GSG 9, Bundeswehr. Auch bei den Reichsbürgerdebatten ist immer wieder klar geworden, dass dort auch Sicherheitskräfte vertreten waren.
Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen und nachfragen, Frau Furutan, wollen Sie sagen, dass Ausschreitungen wie die in der Silvesternacht von unterwanderten Sicherheitskräften ausgelöst werden? Oder wollen Sie nur sagen, dass es am rechten Rand, den wir noch nicht besprochen haben, auch Thema Rassismus und so weiter, hätte ich noch angesprochen, Kräfte gibt, die ebenfalls unsere Demokratie bedrohen?
Nein, ich wollte darauf hinaus, dass das Vertrauen in Sicherheitskräfte gesunken ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf das hinaus, was das für Folgen haben kann. Das sind im Grunde genommen die drei Schritte, die ich eben erklärt habe. Wenn das Vertrauen sinkt, kann die eine Gruppe sagen, ich ziehe mich zurück, ich glaube denen nicht, ich bin apathisch und nehme nicht teil. Die andere Gruppe kann sich demokratisch äußern und sagen, wir fordern Untersuchungsausschüsse, wir beteiligen uns daran, zu Schulungen und so weiter einzuladen, um hier das Vertrauen wiederherzustellen. Und die andere Gruppe radikalisiert sich und wandert in das gleiche radikalisierte Spektrum ab, was genauso gefährlich ist für die Demokratie und wird dann zu Demokratie gefährden. Und das ist im Grunde genommen das, was wir auf dem Schirm haben müssen, dass eine Radikalisierung ein Angriff auf die Demokratie ist, auf die dann natürlich wieder wehrhaft reagiert werden muss. Und diese Wehrhaftigkeit muss aber sichergestellt sein, dass innerhalb der Personen, die für diese Wehrhaftigkeit zuständig sind, keine Menschen sind, die selber die Demokratie angreifen.
Sie haben ganz am Anfang von der Gefahr durch Plattformen gesprochen. Nun ist ja in Deutschland Meinungsfreiheit tatsächlich ein sehr hohes Gut und ganz vieles, auch viel Unerträgliches, das womöglich zum Beispiel auf Querdenker-Demos von Neonazis, von Rassisten geäußert wird, würde womöglich auch noch unter die Meinungsfreiheit fallen. Wo ist für Sie die Grenze, Stichwort wehrhafte Demokratie, für solche Äußerungen und tut der Staat genug, um alle Mitglieder dieser Gesellschaft zu schützen?
Ich würde gerne noch mal auf den schleichenden Verlust kommen, also was Demokratien tatsächlich bedrohen kann, nämlich dass man nicht mehr daran glaubt, dass sie für alle Bürgerinnen gleichermaßen einen Zustand von Anerkennung, Chancengerechtigkeit oder Teilhabe herstellen wollen oder das zumindest ihr politischer Sinn ist. Und wir wissen, dass Pluralisierung nicht etwas ist, was man grundsätzlich einfach so feiern kann. Viele Menschen, wir haben dazu Studien gemacht, knapp 30% der Bevölkerung fühlen sich grundsätzlich durch Pluralisierung überfordert. Damit meine ich nicht nur Pluralisierung durch Migration. Wir haben hier abgefragt, ob sich Menschen durch zunehmende Essenstrends oder durch zunehmende Sprachenvielfalt oder Geschlechtervielfalt oder Ehe für alle bedroht fühlen. Und im Schnitt finden wir immer 30%, die sagen, ja, ich fühle mich dadurch bedroht oder ich fühle mich damit nicht wohl. Und um es nochmal klarzustellen, diese 30% sind nicht nur weiße Deutsche. Die Frage ist, ab wann wird diese Pluralitätsabwehr bedrohlich für eine Demokratie? Und sie wird natürlich dann bedrohlich, wenn sie, also ganz offensichtlich dann bedrohlich, wenn sie gewaltbereit wird und tödlich. Nehmen wir mal die Attacken in Hanau am 19. Februar 2020 mit 9 getöteten, offensichtlich migrantischen jugendlichen Kindern, jungen Menschen. Nehmen wir das Attentat auf die Synagoge in Halle. Nehmen wir die Tötung in Kassel von Walter Lübcke, der sich für eine offene, plurale Gesellschaft eingesetzt hat. In dem Fall wird die Demokratie konkret und gewaltvoll angegriffen. Das ist der Schritt, in dem wir sehr klar die Wehrhaftigkeit demonstrieren müssen. Und die Politik hat auch reagiert, indem sie sehr stark investiert hat in nicht nur Forschung zu Rassismus, sondern eine Antirassismusbeauftragte im Bund eingesetzt hat, Communities empowered hat, Strukturen aufgebaut hat, wo das überhaupt erst ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt. Wir haben damit ein Problem, wir müssen uns wehren.
Auch für Deutschland gilt, das haben Sie gerade erwähnt, dass ein Erstarken der rechtsnationalen oder populistischen Strömungen ja auch eine Verengung bedeutet, eben dieser Zuschreibungen von Diskursen, von Definitionen, was richtig deutsch sei. Da befinden wir uns zum Teil in so einer Art Rückwärtsabwicklung, die, wie Sie richtig sagen, ganz viel mit Ängsten zu tun hat. Die Frage wäre, was ist vonnöten?
Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich bei dem Rückwärtsabwicklung bleiben würde. Das Schwierigste ist, dass wir uns genau in so einem ambivalenten Moment befinden. Also es ist sowohl das eine als auch das andere. Wir haben auf der einen Seite die höchsten Zuwanderungen nach Deutschland, seitdem wir überhaupt die Zahlenschreibung haben, jetzt im Moment aktuell mit ukrainischen Geflüchteten. Allein im Jahr 2022 sind mehr ukrainische Geflüchtete gekommen, als in den Jahren 2014 bis 2016 Syrer, Afghanen und Iraker zusammen. Das heißt, Deutschland stemmt hier sehr viel. Die Willkommenskultur ist tatsächlich ungebrochen. Wir erheben ja am DZIM, am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kontinuierlich die Bereitschaft zur Hilfe oder zum ehrenamtlichen Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine oder überhaupt die Position dazu. Und wir erheben das in regelmäßigen Abständen. Wir haben schon 4 Tage nach Kriegsbeginn angefangen, weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass die Aufnahmebereitschaft und die Stimmung gegenüber Ukrainerinnen kippt. Aber in der Tat können wir keinen Kipppunkt feststellen. Also wir haben auf der einen Seite diese Resilienz, diese weiterhin hohe Bereitschaft zur, ich nenne es einfach mal Willkommenskultur. Und auf der anderen Seite haben wir auch in den Kommunen eine starke Überforderung, auch eine, ich nenne das jetzt mal Migrationsmüdigkeit. Das ist die eine Seite und parallel dazu kommt das, was alle Wirtschaftsforschungsinstitute sagen. Wir werden akut auf Migration setzen müssen. 400.000 plus pro Jahr wird gefordert. Jetzt schon sind so viele Arbeitsplätze unbesetzt. Und das Interessante an dem Ding ist, dass wir seit Jahren vor allen Dingen sprechen, wir müssen uns die Migranten aussuchen, wir müssen sie selektieren, wir brauchen qualifizierte Menschen. Und siehe da, aktuell brauchen wir vor allen Dingen sehr stark Unqualifizierte. In dem Falle tatsächlich wird die unqualifizierte Arbeitskraft sehr oft auch über irreguläre Migration erzeugt. Und diese Ambivalenz ist für die Gesellschaft und für die eigene Position in der Demokratie einfach sehr schwer. Auf der einen Seite zu wissen, wir brauchen noch mehr, auf der anderen Seite sich klar zu werden, das verändert unser Land und die ganze Gesellschaft im nächsten Jahrzehnt akut. Das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden und die für eine, ich würde einfach sagen, nervöse Konflikthaftigkeit sorgt. Und da muss die Demokratie sich gut und neu aufstellen, um das nächste Jahrzehnt dementsprechend zu meistern.
Sagt Naika Furutan, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der HU Berlin und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Wir haben gesprochen über das Thema postmigrantische Gesellschaft und wehrhafte Demokratie. Mein Name ist Karin Fischer. Ich weise noch hin auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Danke, Frau Furutan.
Vielen herzlichen Dank.